herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge des Mensch-Technik-Podcasts beschäftigt sich mal wieder mit dem Thema autonomes Fahren, selbstfahrende Fahrzeuge. Und da mit einem Unterthema, was im Moment aufgrund der technologischen Entwicklung und auch der, Onroad-Entwicklung, also dessen, was Tatsache auf der Straße passiert, eine gewisse Aktualität hat. Es geht um das Thema Autonomous Trucking, also autonome LKWs, selbstfahrende LKWs. Und das habe ich zum Anlass genommen, da mal eine genauere Analyse zu machen, noch ein bisschen tiefer einzusteigen, so in die Zahlen, in die Hintergründe und euch nochmal die Situation dort darzustellen. Vorweg ein Gedanke, das technologische Verhältnis von LKW zu PKW. Ich habe meine frühe Berufszeit bei Daimler-Benz verbracht, also damals war es Daimler-Chrysler in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und da gab es ja eine Reihe von PKW-Marken im Konzern und es gab aber auch eine Reihe von LKW-Marken im Konzern. In der Forschungsabteilung, in der ich damals war, haben wir auch das Thema Trucks, LKWs sehr intensiv mitbehandelt. Wir waren also diejenigen, die Fahrer-Fahrzeug-Verhältnisse sowohl Fahrer-PKW als auch Fahrer-LKW analysiert, beforscht, behandelt haben damals. Und es war mal klar, in den allermeisten Feldern sind die PKWs technologisch führend. Es wird eine neue Technologie eingeführt in den PKWs, die findet dann dort häufig von oben nach unten Markteingang, also wird zuerst in den Oberklassefahrzeugen eingeführt, dann in Mittelklasse und dann kommen irgendwann halt eben die Kompaktklasse-Fahrzeuge, die kleineren Autos. Und irgendwann kommen dann auch die LKWs. Ja, die hinken in vielen Punkten hinterher. Beispiel, in dem man das heute ganz gut sehen kann, wenn man in die modernen Daimler-LKWs reinschaut, findet man dort das MBUX von Daimler. Das ist also diese Mercedes-Benz User Experience, diese breiten Displays mit den entsprechenden Interaktionen und der Spracherkennung. Das ist halt dort eingezogen, nachdem es in den PKWs erst etabliert war. Also erst in den PKWs, dann in den LKWs. Es gibt aber auch einzelne Themen, in denen die LKW technologisch führend sind. Und zwar mal dann, wenn es explizit um Effizienz geht, wenn es ums Geld geht, wenn Kosten gering gehalten werden, wenn durch schnelleren Transport, durch mehr Ware, die transportiert werden kann, durch weniger Fahrer, die man braucht, durch Energieeffizienz, das sind alles Themen, die den LKW-Markt treiben. Also ein LKW wird nicht gekauft, weil er cool ist, weil er einen Status vermittelt, weil es eine Sache ist, mit der man angeben möchte, sondern ein LKW wird gekauft, weil man damit Geld verdient. Der Trend, den wir mit dem Thema autonomes Fahren in letzter Zeit sehen, ist, bei PKWs macht das alles ganz gute Fortschritte, bewegt sich aber immer noch eher so im Bereich Level 2 Automatisierung, das heißt, konstante Kontrolle durch Fahrer oder Fahrerin ist nötig. Da gibt es dann die Plus und die Plus-Plusse. Das sind dann immer so, ich denke mal eher Marketing-Themen. Also der Unterschied zwischen Level 2 und Level 3 ist, dass auf Level 2 autonomes Fahren die Fahrer, Fahrerin konstant überwachen muss und auf Level 3 nicht immer. Da gibt es dann einzelne Situationen, zum Beispiel auf Autobahnen bei gutem Wetter, wo dann das Fahrzeug alles alleine macht und der Mensch hinterm Steuer andere Dinge tun kann, als das Fahrzeug beim Fahren zu überwachen. Meine ursprüngliche Idee war, ich erlebe in meinen Lebzeiten nicht mehr, dass vollautonome Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Das könnte sich in den nächsten Jahren als Fehleinschätzung herausstellen, weil, und jetzt kommen wir zum Punkt des heutigen Podcasts, im Bereich der LKW, der Trucks, das Thema autonomes Fahren einen großen Schub erhält im Moment und sich im Moment sehr, sehr schnell nach vorne bewegt. Und das Ganze ist, eben weil es ein wirtschaftliches Thema ist, in der Truckwelt auch nachvollziehbar und verständlich. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne durch drei Themen durchgehen. Also warum ist das ein wichtiges Thema? Der erste Punkt. Ja, was ist eigentlich so der Punkt? Und da wird es um wirtschaftliche Themen gehen in erster Linie, ums Thema Geld verdienen, Geld sparen. Das zweite ist, was ist der Status und welche Szenarien sind geplant? Und der dritte Punkt, kein Podcast von mir, ohne den Finger in die Wunde zu legen. Was sind offene Punkte, was sind Probleme, die wir haben? Fangen wir an mit dem ersten. Warum ist das Thema Autonomous Trucking, warum sind autonom fahrende LKWs wichtig? Und es geht um Kosten, es sind wirtschaftliche Gründe, die das haben. Und der Gesamtmarkt zum Thema Autonomous Trucking könnte weltweit 2035 auf 600 Milliarden US-Dollar ansteigen. Also schon eine essentielle Sache, da investieren viele Leute Geld in Forschung, in Entwicklung, in Produktion, um das Thema voranzutreiben. Die Transportkosten sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Also die Spotraten, also die aktuellen Frachtraten für den sofortigen Versand von Gütern, sind in Europa seit 2017 um knappe 30% gestiegen. In den Vereinigten Staaten sind die Logistikkosten vom nominellen Bruttoinlandsprodukt von 7,5% in 2020 auf 8,7% in 2023 gestiegen. Sind jetzt Zahlen, die ein bisschen abstrakt wirken. Im Endeffekt, es ist einfach teurer geworden, Güter auf der Straße zu transportieren. Ursachen dafür sind höhere Fahrergehälter und steigende Kosten für Kraftstoffe und Straßennutzungsgebühren der verschiedensten Art. Ob das jetzt eine Kfz-Steuer ist, ob das eine Maut ist, haben wir ja verschiedenste Modelle auf dem Globus verteilt. Die Kosten werden weiter zunehmen. Auch bedingt durch strengere Emissionsstandards, also CO2-Abgaben, die dann kommen oder da sind und steigen werden. Auch emissionsfreie Fahrzeuge, da fallen natürlich dann erstmal die CO2-Kosten zum Beispiel weg. Die müssen aber erstmal gebaut, entwickelt und vor allem auch aus Sicht der Anwender beschafft werden. Diese zusätzlichen Kosten können durch geringere Betriebskosten der LKW, also durch autonomes Fahren, erheblich ausgeglichen werden. Die sogenannte Total Cost of Ownership, die TCO, also die Gesamtkosten für den Betrieb eines LKWs, kann man laut Berechnungen auf längeren Strecken um über 40% senken, auf kürzeren auf und ab bis zu 15%. Also die längeren Strecken lohnen sich dann nochmal deutlich mehr als die kurzen. Und das sind also dann entsprechend die Punkte, wo man wirklich eben die Total Cost of Ownership, also die Gesamtbetriebskosten, deutlich reduzieren kann. Zweiter Punkt, warum das Thema wichtig ist, es gibt zunehmend weniger Lkw-Fahrer. Die Gruppe der Lkw-Fahrer wird im Schnitt immer älter, es werden immer weniger. Es kommt kaum Nachwuchs dazu. Das ist auch ein Thema, was ich schon vor 15, knapp 20 Jahren diskutiert habe. Das war in Deutschland ein besonderes Thema, weil nach dem Wegfall der Wehrpflicht viele junge Männer keinen Lkw-Führerschein mehr gemacht haben. Oder umgekehrt, solange es die Wehrpflicht noch gab, Und einer meiner Cousins war bei der Bundeswehr und der hat das so gemacht. Der hatte einen LKW-Führerschein erworben. Den konnte man sich dann danach für eine kleine Gebühr nach der Zeit beim Bund umschreiben lassen auf den Zivilen und damit war man LKW-Fahrer. Und mit dem Wegfall der Wehrpflicht ist diese Quelle weggefallen. Und das, wie gesagt, habe ich schon vor 15, 20 Jahren diskutiert. Es ist jetzt so, dass in den USA heute rund 80.000 Fahrer fehlen bis 2030. Innerhalb der nächsten 5, 6, 7 Jahre wird sich das nochmal verdoppeln. Und der Altersmedian der Trucker ist in den USA 46 Jahre im Vergleich zu 42 Jahren der gesamten arbeitenden Bevölkerung. Also statistisch harte Zahlen, die sagen, A, es gibt zu wenig Fahrer und B, sind sie zu alt. Also das Problem wird sich verstärken. In Europa entsprechend spiegelbildlich, es fehlen rund 200.000 Fahrern. Das sind 7% der Stellen sind unbesetzt. Das wird sich innerhalb der nächsten 3 bis 4 Jahre fast vervierfachen. Da wird dann eine knappe Million Fahrer fehlen hier in Europa. Dazu kommt, und das ist das, was ich mit dem Bundeswehrbeispiel da erklärt habe, 5% der Fahrer sind unter 25, aber 33 über 55. Also, ganz klipp und klar, wir werden irgendwann Probleme haben, LKW-Fahrer zu finden. Dazu kommt noch eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz. Der Conti hat eine Mobilitätsstudie gemacht in 2024 und 47% der Deutschen halten fahrerlose LKWs in naher Zukunft für wahrscheinlich. Also, ja, wahrscheinlich ist es eine, ob sie es akzeptieren, ist was anderes. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Thema autonomes Fahren eine zumindest steigende gesellschaftliche Akzeptanz hat. Ob es in absehbarer Zeit die Mehrheit aller Menschen ist, die das gut finden, ist eine andere Frage. Aber es steigt. Auch damals zeigt das in die entsprechende Richtung. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie ist denn eigentlich der Status bei der ganzen Geschichte? Also Level 4 ist im Moment das Ziel von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, sowohl von Herstellern als auch von Zulieferern. Level 4 heißt, dass das Fahrzeug die allermeisten Fahrsituationen alleine bewältigen kann und das nur in bestimmten, limitierten, definierten und vorhersehbaren Kontexten ein Mensch hinter dem Steuer sitzen wird. Das heißt, die Fahrzeuge werden noch ein Steuer haben, ein Lenkrad haben. Sie werden auch eine Pedalerie oder ein anderes Element haben, um das Fahrzeug zu steuern. Vielleicht werden es in Zukunft auch der Einfachheit halber Joysticks sein, was auch immer dann in den Autos drin sein wird. Aber es wird etwas geben. Es wird einen Fahrer- oder Fahrerinnen-Arbeitsplatz geben. Und ein Mensch wird in bestimmten Situationen das Fahrzeug übernehmen. Aber der größte Teil des Weges und die längsten Teil der Zeit fährt das Auto alleine. Die Firmen Continental und Aurora Invention haben die Architektur für ein Fahrsystem genau auf diesem Level 4, auf Stufe 4 definiert. Und sie gehen davon aus, dass sie in 2 bis 3 Jahren, man rechnet so mit 2027, in die Serienproduktion gehen. MAN hat im April 2024 erstmals Testfahrten mit einem autonomen LKW auf der A9 in Deutschland durchgeführt. Das ist ein bedeutender Schritt in Richtung Serienreife. Wo auf der A9 sie das gemacht haben, habe ich nicht herausfinden können. Ich vermute mal, es wird in der Region Ingolstadt sein. Da hat Audi ein Testbett eingerichtet auf der Autobahn. Sieht man auch, wenn man da fährt. Da hängen die Schilder, dass es eine Teststrecke für autonomes Fahren ist. Und da MAN ja auch zum VW-Konzern gehört, liegt die Vermutung nahe, dass die dort getestet haben. Ein weiterer Schritt, und das ist der eigentliche Trigger für diesen Podcast, Daimler Truck und Torc Robotics, das ist eine Tochter von Daimler Trucks, arbeiten seit 2019 an der Entwicklung autonomer LKWs. Und auf Autobahnen, Zubringerstraßen und kontrollierten Kreuzungen ist die schon richtig gut. Und Daimler Truck testet im Moment den autonomen Freightliner Cascadia auf öffentlichen Straßen. zwischen Phoenix, Arizona und Oklahoma City. Im Süden der USA, große Weiten, lange, relativ gerade Highways, über weite Strecken sehr wenig Verkehr, also ein sehr geeignetes Testbett, sehr geeignete Testumgebung. Ziel ist auch hier wieder bis 27, also in den nächsten 3 Jahren, serienreife autonome LKWs gemäß SAE Level 4 auf den amerikanischen Markt zu bringen. Und als ich das gelesen habe, da war mir klar, okay, vielleicht erlebe ich doch noch, solange ich lebe, die autonomen LKWs. Mal ein bisschen Detail dazu, der Freightliner Cascadia ist ein LKW von Freightliner, das ist eine Daimler Truck Marke. Das gibt dort erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung autonomer Versionen. Die autonome Version ist mit dieser Torque Robotics Software ausgestattet. Und dazu haben sie das Fahrzeug sowohl mit Sensorik und Computertechnologie ausgestattet, als auch, um die Sicherheit zu erhöhen, mit redundanten Systemen versehen. Also es gibt dann doppelte Bremsen, Lenkung, Stromversorgung, das gesamte Kommunikationsnetzwerk. All das ist nicht in der üblichen einfachen Variante vorhanden, sondern ähnlich wie das auch in Flugzeugen ist, doppelt. Und diese Redundanzen sind entscheidend, damit man entsprechend da eine gewisse Sicherheit, eine hohe Sicherheit, nicht eine Gewissheit, einen sicheren Betrieb der Fahrzeuge sicherstellt. Einen sicheren Betrieb sicherstellt, okay, also den sicheren Betrieb ermöglicht eines solchen Fahrzeugs. Seit 2019 ist das Thema in der Entwicklung und 27 soll es auf den Markt kommen. Es ist eine elektrische Variante in der Planung, hat jetzt im Thema Autonomie nur eingeschränkt was zu tun, ist aber ein anderer Trend, den wir haben. Der E-Cascadia ist die batterieelektrische Version. Und auch dort wird die Autonomie vorbereitet, sodass also zwei der großen Trends der Autoindustrie in diesem Fahrzeug, in diesem Nutzfahrzeug, in diesem LKW, in diesem Truck vereinigt sehen. Es werden im Moment zwei Szenarien angedacht. Eines dieser Szenarien ist eher kurzfristig gedacht. Und ein zweites später. Das kurzfristige ist die eingeschränkte Autonomie. Das heißt, dass das Fahrzeug fahrerlose Einsätze auf Autobahnen durchführt und zwischen entsprechenden Logistikzentren, Umschlagpunkten, Verteilerzentren. Das Ganze sieht dann so aus, dass auf den Autobahnen, auf den Highways, auch da eben in Phoenix, zwischen Phoenix und Oklahoma, dass das dort auf diesen Autobahnsystemen die LKWs fahrerlos unterwegs sind. Die Fahrten zwischen dem Lieferanten der Ware und dem Empfänger der Ware oder dem Lieferanten der Ware und der Autobahn und dem Empfänger der Ware, die werden dann wiederum von Menschen durchgeführt. Das heißt also, wir haben klassisches Level 4. Das Fahrzeug kann im Prinzip nahezu fast alles alleine machen. Aber in den Bedingungen enge Innenstädte, unübersichtliche Straßen, vielleicht auch digitalisierte Wege zu irgendwelchen Baustellen hin, da wird dann der Mensch übernehmen und das ist vorhersehbar. Das unterscheidet eben Level 3 von Level 4. Ich weiß es vorher, dass das Fahrzeug bestimmte Strecken alleine fährt und dann gibt es einen Punkt, wo ich weiß, jetzt muss ich einen Menschen reinsetzen, der dort fährt. Das sieht also so aus, dass also ein Fahrer mit einer Zugmaschine an einem Verteilerzentrum einen Anhänger abholt und dann an einen anderen nahe der Autobahn fährt und also manuell zu einem Parkplatz oder einem Logistikzentrum an einer Autobahn fährt. Und dort wird der Hänger vom manuellen LKW abgekoppelt und an einen autonomen LKW angekoppelt. Und dann fährt er autonom los, fährt dann halt also in Phoenix zum Beispiel auf die Autobahn drauf. Und fährt dann die Strecke bis Oklahoma alleine und am Stadtrand von Oklahoma findet das Ganze umgekehrt statt. Da fährt dann dieser autonome LKW auf einen entsprechenden Parkplatz und wird dann, wird der Hänger an einen manuellen LKW angehängt und zum Kunden, zum Empfänger der Ware gebracht. Das Ganze funktioniert sehr, sehr gut, wenn ich so ein Verteilernetz habe. Also wenn ich die Verteilerzentren habe, wenn ich große Fabriken, Terminals habe und wenn ich auch Langstrecken habe. Ja, wir hatten ja gesagt, die Total Cost of Ownership wird besser, je länger die Strecken werden. Und dann steigt einfach der relative Anteil der Abschnitte, in denen autonom gefahren wird. Und deswegen lohnt sich das entsprechend. Bei kurzen Strecken, also wenn ich dann innerhalb einer Großstadt Waren ausliefer, da habe ich dann einfach erheblich höhere Aufwände und erheblich weniger Gewinn. Also das lohnt sich dann entsprechend nicht mehr so. Das ist ein Thema, was in der Größenordnung ab 2027 verfügbar sein wird, mit dem man rechnet heutzutage, was entsprechend dann auf den Markt kommen soll. In den 15 darauf folgenden Jahren, also so bis 2040, 2042, wird dann die volle Autonomie einsetzen. Also fahrerlose Fahrten komplett auf alles. Die Umschlagpunkte werden dann nur noch für das Aufladen oder Betanken, für längere Strecken angefahren, vielleicht auch zum Anhängerwechsel. Falls ein Hänger einen anderen Ort fahren soll als die Zugmaschine. Also solche Dinge finden da noch statt, aber die fahrerlose Fahrt führt dann immer bis zum Werkstor oder auf das Werksgelände des Kunden. Und das ist eine Frage dessen, wie die Technologie besser wird. Es geht da um Sensorentechnik, es geht um Software, es geht in erster Linie darum, um Sicherheit. Und man geht davon aus, dass das ganze Thema schrittweise eben zwischen 27 und 40, also 2027 und 2040 eingeführt wird. Jo, kommen wir zu den offenen Punkten. Was ist denn noch zu tun? Dem dritten Punkt der heutigen Podcast-Episode. Wir brauchen eine Infrastrukturanpassung. Die bestehende Verkehrsinfrastruktur ist ausreichend, aber nicht wirklich gut. Also da brauchen wir Verbesserungen, damit das Ganze noch glatter und vernünftiger abläuft. Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu klären, da komme ich gleich nochmal drauf im Detail, worum es da geht. Und es müssen die Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden. Die Gewährleistung und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist im absoluten Vordergrund und wir akzeptieren es, dass Menschen umbringen mit Autos. Was wir als Gesellschaft nicht akzeptieren, ist, wenn Maschinen, also autonome Autos, Menschen umbringen. Das ist eine ethische Frage, das ist eine rechtlich-moralische Frage, und es ist auch eine rechtliche Frage oder eine ethisch-moralische Frage, die rechtlich geklärt werden muss. Und damit das entsprechend ist, braucht man entsprechend Tests und Validierungen. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass diese Tests und Validierungen aufwendiger sind und länger dauern, als man vorher geglaubt hat. Detailliert in die rechtliche Situation mal rein. In Europa. Da gibt es einige Länder wie Deutschland, da gibt es Gesetze, die sind verabschiedet worden. Autonome Fahrzeuge dürfen unter bestimmten Bedingungen fahren. Problem hier ist innerhalb von Europa, dass es dort zwischen den Ländern, zwischen den Mitgliedstaaten Unterschiede gibt. Sowohl was die rechtliche Lage angeht, also was die Akzeptanz angeht, was die Entwicklung in Einsatz angeht. Das Ganze wird dann entsprechend komplizierter, weil ich eben halt, wenn ich über die Grenze fahre von Deutschland nach Österreich oder von Deutschland nach Frankreich, plötzlich unter Umständen andere rechtliche Randbedingungen habe. Weiteres Thema ist die Haftung bei Unfällen mit autonomen Fahrzeugen. Es muss definiert werden, wer im Falle eines Unfalls verantwortlich ist. Es gibt soweit ich informiert bin, auf der Welt kein einziges Rechtssystem, in dem eine Maschine Verantwortung übernehmen kann. Eine Software, ein Algorithmus, egal wie gut der gestaltet ist. Ein solches Konstrukt, ein solches Artefakt kann keine Verantwortung übernehmen. Es muss eine Person sein. Also ein Mensch oder eine juristische Person, ein Fahrzeughalter, der Hersteller, der Softwareentwickler. Am Ende muss eigentlich immer ein Mensch dahinter stehen, der Verantwortung für so etwas übernimmt. Da gibt es Aussagen der Dieter Zetsche, der ehemalige Vorstandsvorsitzende vom Daimler, von Mercedes, der hat gesagt, wir übernehmen diese Verantwortung. Das ist natürlich ein sehr schöner Ansatz, aber Zetsche gibt es nicht mehr. Also den gibt es immer noch, aber er ist nicht mehr in verantwortlicher Position beim Daimler. Das ist zu klären, wie sieht die ganze Sache aus. Und ja, solange das nicht geklärt ist, haben wir da einfach eine gewisse Hürde drin. Dann ist auch das Problem, gerade innerhalb von Europa, einheitliche technische Standards. Die Zulassungsverfahren für autonome Lkw, wie sehen die aus? Auch die versicherungsrechtliche Seite ist offen. Also da gibt es einfach keine Regelung, dass das Ganze EU-weit einheitlich läuft. Und wir hatten ja gesagt, Total Cost of Ownership, die TCO, also die Gesamtbetriebskosten eines Lkw, werden mit höherer Automatisierung immer niedriger für längere Strecken. Das heißt also, eine Strecke Berlin-München ist schon mal nicht schlecht, aber wenn ich von Berlin bis Palermo fahren könnte, dann wäre das eine richtig feine Angelegenheit. Weil ich aber eine längere Strecke habe und damit dann die entsprechenden Kosten senke. Aber da habe ich dann halt Deutschland, Österreich und Italien bei dem konkreten Beispiel Berlin-Palermo mit an Bord. Und da müsste dann ein entsprechender LKW zugelassen sein, ein autonomer LKW für diese drei Länder. Und dann gibt es noch das Thema Datenschutz und Cybersecurity. Wie können wir sicherstellen, dass niemand diesen LKW klaut, während er unterwegs ist? Ja, ist natürlich jetzt bei Pkw schon ganz attraktiv, aber wenn ich einen Lkw habe mit einer Ladung, die vielleicht mehrere Millionen Euro wert ist und ich weiß als Krimineller, dass die da und da unterwegs ist und ich kann dann mich reinhacken in das Fahrzeug und den einfach irgendwo ins Nirvana fahren lassen, ausladen und mit der Ware verschwinden. Das sind Szenarien, die halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich und da muss man natürlich im Thema Datenschutz und Cybersecurity entsprechende Maßnahmen treffen. Ist aber nicht, wahrlich nicht mein Kompetenzbereich. Von daher belasse ich es einfach mal damit, hier den Finger in die Wunde zu legen. In den USA sieht die Situation ähnlich aus wie in Europa. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber ich habe relativ übereinstimmende Quellen gefunden, dass die einzelnen Bundesstaaten in den USA unterschiedlich agieren in diesem Bereich. Ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass wir in Europa die USA immer so ein bisschen als monolithischen Block wahrnehmen. Wir haben aber 52 Bundesstaaten und die haben eine gewisse Autonomie oder eine relativ hohe Autonomie sogar, was ihre Gesetzgebung angeht und scheinbar auch beim Thema autonome Fahrzeuge, sodass wir im Prinzip die gleichen Probleme haben wie in Europa. Also, dass ich dann einen LKW in Texas zulasse und wenn ich dann nach Washington fahren möchte, da muss ich durch, schätzungsweise ein halbes Dutzend amerikanischer Staaten durch. Und wenn da jedes Mal an der Grenze plötzlich eine andere Regelung gilt, das ist natürlich ein erheblicher Hinderungsgrund. Ich habe auch versucht, der Vollständigkeit halber ein bisschen was über die rechtliche Situation in China rauszuholen. Im Rahmen der Recherchen für diese Podcast-Episode ist es mir nicht gelungen, irgendetwas zu finden, was nicht nur einfach allgemeine Aussagen sind oder hochgradig zweifelhafte Aussagen, denen ich misstraue. Von daher keine Aussage zu China, weiß ich nicht, wie weit die da sind. Meine Vermutung und meine Erfahrung ist, dass man es dort etwas hemdsärmlicher sieht, wenn eine Innovation nützlich ist und wenn man entsprechend etwas erreichen kann damit, dann ist man in China da deutlich schneller und flexibler als in Europa und den USA. Auf der anderen Seite ist es so, dass in China Fahrer Gehälter nicht so hoch sind wie in den USA und Europa. Und von daher das Thema Total Cost of Ownership und auf dem Thema autonomes Fahren vielleicht nicht der gleiche Druck drauf ist. Aber wie gesagt, keine Infos zu China verfügbar. Zum Abschluss nochmal ein Beleg, ist ja der Mensch-Technik-Podcast und häufig ist es ja der Mensch-Fahrer, der Mensch-Fahrzeug oder der Fahrer-Fahrzeug-Podcast, die Themen, die ich hier betrachte. Wie sieht es denn eigentlich aus, mit den Auswirkungen auf den Menschen? Was ist denn da als eigentlich zu erwarten? Es wird weniger Fahrten geben, die Menschen werden mehr zu Hause sein, weniger unterwegs sein. Also diese Romantik des Lkw-Fahrens mit dem Truck in den Sonnenuntergang, gen Süden, Westen, Osten, wohin auch immer. Also in Sonnenuntergang geht natürlich immer in Westen, aber das sind Themen, ich bezweifle, dass es jemals wirklich relevant war. Es ist immer ein Knochenjob gewesen, es ist eine knallharte Angelegenheit. Ich möchte eigentlich ich war einige Jahre Berufsfahrer, allerdings Taxifahrer in Berlin und nicht Truckdriver in den USA oder in Europa. Aber irgendwann ist die Romantik dann ganz schnell verschwunden und es ist einfach nur im positiven Fall ein Job, im negativen Fall ein Knochenjob, den man da entsprechend durchführt. Mit der Einführung vollautonomer Lkw können die traditionellen Fahrertätigkeiten reduziert werden. Stattdessen können Aufgaben bei Überwachung der Fahrzeugflotte, Routenplanung, Wartung entsprechend anfallen. Und es wird eben immer Szenarien geben, wo menschliches Eingreifen erforderlich ist. Komplexe Verkehrssituationen, technische Störungen, das sind so Klassiker, wo man dann sagt, okay, da muss jetzt doch nochmal ein Mensch ran und halt unter Umständen die letzte Meile oder die letzten 10 Meilen mit einem Fahrzeug fahren. Das hat dann entsprechend, Auswirkungen auf das Fahrerprofil. Es werden Schulungen benötigt, neue Technologien verstehen, effektiv nutzen. IT, Datenanalyse, Logistiksoftware sind alles Schulungen, die dann entsprechend nötig sind. Es muss eine entsprechende Flexibilität, Anpassungsfähigkeit vorhanden sein. Kommunikationsfähigkeit wird wichtiger. Und dazu sind eben Umschulungen, Weiterbildungen nötig, um die entsprechenden Fahrer zu machen. Aber wir hatten es ja ganz zu Anfang. Einer der Gründe, warum wir das Thema Autonomous Trucking einführen, ist ja, weil es immer weniger Fahrer gibt, die mit so einem 40-Tonner fahren können. Gut, wie geht's weiter? Laut der Prognose wird die Umsetzung in den Vereinigten Staaten am schnellsten sein mit autonomen Schwerlast-Lkw. Also man geht davon aus, 2035 knapp 15% aller Lkw auf der Straße werden autonom sein. Es ist getriggert durch die relativ hohen Gehälter und auch den Mangel an Fahrern. Also da gibt es dann starke finanzielle Anreize für die Automatisierung. Und dazu kommen in den USA die langen Entfernungen zwischen den Großstädten, die vielfach relativ oder vergleichsweise einfache Verkehrsinfrastruktur und in den USA auch die fehlenden Möglichkeiten, auf die Bahn auszuweichen, weil es vielfach überhaupt keine Bahnstrecken mehr gibt oder ja, die vorhandenen einfach überlastet sind. In Europa gibt es ein höheres Einsparpotenzial bei den Gesamtkosten, bei der Total Cost of Ownership. Trotzdem wird erwartet, dass nur ungefähr 4 bis 5, maximal 6% der Lkw bis 2030, 2035 auf den Straßen autonom unterwegs sein werden können. Grund dafür ist die höhere Komplexität. Wir haben in Europa kurvenreichere Straßen, wir haben unterschiedlichste Wetterzonen, wir haben mehr Tunnel. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die durchschnittlichen Fahrstrecken in Europa kürzer sind. Und das ist genau der Punkt. Die Vorteile bei den Gesamtbetriebskosten treten bei längeren Strecken deutlicher zutage als bei kurzen Strecken. Von daher ist es am Ende nachher dann doch für die USA mit den großen Strecken, den langen Routen besser geeignet. Ja, und dann nochmal ein kurzer Blick nach China. Es wird auch dort steigende Akzeptanzraten für autonome LKWs geben, mehr als in Europa. Man geht bis 2035 von 11% autonome Schwerlast-LKWs auf der Straße aus. Das ist, einerseits ist es weniger als in den USA, weil die eben, wie schon gesagt, die Gehälter niedriger sind. Das macht dann die Automatisierung finanziell weniger dringlich. Andererseits ist China riesig und hat sehr, sehr lange Strecken zurückzulegen. Damit lohnt es sich dann wiederum auch, was die TCOs angeht. Damit sind wir mit dem Thema soweit durch. Ich bin durch das Thema Autonomous Trucking gegangen in der heutigen Folge. Warum ist es ein wichtiges Thema? Warum ist es wichtig? Aus wirtschaftlicher Sicht in erster Linie, aber auch was die soziodemografische Entwicklung der Lkw-Fahrer angeht. Es werden immer älter und immer weniger. Wie ist der Status? Wir haben, und das war für mich der Anlass, diese Folge aufzunehmen, einen autonome Trucks zwischen Phoenix, Arizona und Oklahoma City im Süden der USA unterwegs. Und ich bin ein bisschen auf die offenen Punkte und Probleme eingegangen, sowohl auf der rechtlichen Seite als auch was die Veränderung des Fahrerbildes angeht. Kurze Anmerkung ganz zu Schluss. Die Zahlen, die ich hier zitiert habe in dieser Podcast-Folge, die stammen aus einem McKinsey-Paper. Will Autonomy Usher the Future of Truck Freight Transportation? Das ist Ende September erschienen. Es ist ein öffentliches Papier, kann man jederzeit draufklicken bei McKinsey auf der Webseite, sich das durchlesen. Da ist noch deutlich mehr Informationen drin, als ich jetzt hier in dieser guten halben Stunde unterbringen konnte. Also das war so eine der Hauptquellen die Hauptquelle für all die Zahlen, die ich genannt habe. Die strategischen Themen aus den üblichen Quellen in diesem Paper, anderen Papers und meinem professionellen Netzwerk. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com. Röske mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.